Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Bundestagswahl 2021 steht uns bevor und ich spreche darum heute mit dem Bundesvorsitzenden der Kurz-Tierschutzpartei, Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, dem Matthias Ebner, über ihr Wahlprogramm und vieles mehr und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Werbepartnern. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge und ganz besonderen Dank, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes abgebt und den Podcast nach wie vor fleißig abonniert und teilt. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Matthias. Ja, Bundestagswahl 2021, spannendes Thema in der Pandemie. Matthias Ebner, Bundesvorsitzender der Tierschutzpartei bzw. Mensch-Umwelt-Tierschutz, nimmt sich heute Zeit. Matthias, vielen Dank. Wir kennen uns ja schon eine Weile und haben auch schon viel im Podcast miteinander gesprochen und auch schon uns auf diversen Messen und so weiter gesehen. Ich meine, ich mache kein Geheimnis draus, habe ich ja schon in vielen meiner Podcasts so gesagt, dass ich euch sehr zugeneigt bin als Partei. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, Mensch, Umwelt, Tierschutz, das sagt ja schon eben viel aus, aber vielleicht sagst du einfach nochmal für alle, die euch noch nicht so gut kennen, was generell eure Parteischwerpunkte sind.
Ja, vielen Dank, Erik. Auch vielen Dank nochmal für die Einladung, heute wieder dabei zu sein. Mache ich natürlich immer gern. Genau, zu der Frage, also Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz ist eben der Langname, Tierschutzpartei, die Kurzbezeichnung, die bekannter ist. Aber wie der Langname eigentlich schon, glaube ich, relativ gut zusammenfasst, ist uns als Partei eben wichtig, Mensch, Umwelt und Tierschutz, die sind unseres Erachtens untrennbar miteinander verbunden, haben auch natürlich jeweils gegenseitig Auswirkungen aufeinander, um so ein bisschen noch mehr Inhalt hinter die einzelnen Säulen zu bringen. Also beim Thema Mensch sind Fokusthemen für uns sowas wie soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Altersgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Gerechtigkeit für und Gleichstellung von Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, geschlechtlichen Identitäten, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Beim Thema Umwelt ist natürlich aktuell das Top-Thema schlechthin der Klimawandel. Unmittelbar danach, oder manche sagen auch, es wäre sogar noch drängender, ist natürlich dann das Thema Artenschwund. Also wir erleben ja derzeit den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Und es hat natürlich genauso fatale Auswirkungen wie der Klimawandel, beziehungsweise auch das wiederum bedingt sich teils gegenseitig. Dann natürlich auch, was da auch mit reinspielt, eben das Thema Wald. Die Wälder, also in Europa haben wir ja im Laufe der Geschichte die Wälder großteils zerstört oder sehr, sehr riesige Flächen. Es gibt noch einige Länder weltweit, wo es noch viel ursprünglichen Urwald gibt. Der ist auch tatsächlich fürs Klima essentiell, für die Artenvielfalt, wird aber in einem rasenden Tempo weiterhin zerstört und ist aus vielerlei Hinsicht eben wichtig, dass man eben da auch dagegen vorgeht. Auch die Gewässer, die Böden, diverse Themen gibt es natürlich dann. Aber ich denke, das ist eigentlich auch klar beim Thema Umwelt, beim Thema Tierschutz ist uns natürlich wichtig. Oder also Tierschutz ist so ein allgemeiner Begriff, wo manche Leute auch Unterschiedliches drunter verstehen. Also letztendlich wollen wir langfristig tatsächlich Tierrechte bekommen, sprich, dass Tiere das Recht auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit bekommen. Das wollen wir auch so als Forderung ins Grundgesetz bekommen und haben diese Forderung in unserem Grundsatzprogramm drin. Kurzfristig gibt es aber natürlich auch unzählige Themen, bei denen man sich im Komplex Tierschutz drum kümmern muss. Massentierhaltung, Tierversuche, auch Haustiere ist natürlich, gibt es diverse Problematiken und so weiter. Wir sind, wie ich immer sage, eigentlich die Partei schlechthin, die alle großen Herausforderungen unserer Zeit konsequent angeht. Soziale Gerechtigkeit findet man natürlich auch bei anderen Parteien, allen voran Die Linke. Dort fehlen aber dann eben die anderen beiden Themenkomplexe großteils oder sind halt nicht so konsequent vertreten wie bei uns. Bei den Grünen ist natürlich der Umweltschutz da, aber auch da schon nicht mehr so konsequent wie früher. Und die anderen beiden Themenkomplexe sind nicht so stark vertreten. Ja, bei den Parteien rechts der Mitte ist es sowieso noch mal alles viel schwächer und da sind eher die Fokusthemen andere, will ich jetzt mal nicht so genau drauf eingehen. Gab es ja vor
Ja.
kurzem auch wieder Korruptionsskandale und ähnliches.
Was man eben auch bei der Sache vielleicht nochmal kurz sagen muss, wir hatten es eben schon kurz im Vorgespräch, das wird immer so schnell abgetan, so mit Kleinstpartei. Ja. Also man muss natürlich auch mal sagen, natürlich, es gibt viele Kleinst- oder Kleinparteien, aber bei diesen seid ihr immer ziemlich weit vorne mit dabei. Also so die zweitgrößte, da ist schon eine Tendenz nach oben zu spüren insgesamt, ja. Jetzt würde mich mal eine Sache ein bisschen interessieren. Jetzt bin ich mal ganz dreist und reiß das Ruder um, weil es mich persönlich interessiert. Also du hast eben gesagt, bei dem Thema Mensch, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Identität, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe mich jetzt auch, ist ja zurzeit auch, sind ja entsprechend viele Diskussionen, egal ob in Twitter oder sonst irgendwo in Social Media. Ich muss jetzt zu meiner, was heißt zu meiner Schande? Eigentlich gar nicht zu meiner Schande, sondern im Gegenteil sagen, ich habe mich mit dem Thema relativ wenig beschäftigt. Und zwar aus dem Grund, nicht weil ich dagegen bin, ganz im Gegenteil, sondern weil das für mich persönlich einfach eine, wie soll ich das jetzt sagen, einfach logisch ist. Also wenn ein Mensch sagt, ob das jetzt homosexuell oder sich von der Identität her entsprechend bezeichnen möchte, ist das was, wo ich so sage, hey, also was haben die Leute jetzt für ein Problem? Auch dieser, wer war das, glaube ich, Friedrich Merz, der sich da so ausgelassen hat mit diesen Gendersternchen und dann totalen Quatsch geschrieben hat mit Kinder und Kinderinnen, wo also jeder gesagt hat, also Entschuldigung, Kinder, da gibt's, also das war ja total bescheuert. Und da denke ich mir so, was haben die Leute für ein Problem? Jetzt, wenn ich dich schon da habe und ihr habt das im Thema, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, erklären oder mal so ein bisschen sagen, um was es da geht, was es da für Probleme gibt, die ich persönlich wahrscheinlich gar nicht sehe, weil ich sage, ich würde niemals, ich beurteile keinen Mensch weder nach Hautfarbe, nach Rasse, nach Geschlecht, nach sexueller Orientierung, nach sonst was. Also ich beurteile Menschen im Groben, ich sag mal nach Gut und Böse. Aber ich sage auch immer, es gibt ja auch rechtsradikale Veganer, ja, die finde ich trotzdem scheiße, auch wenn sie Veganer sind, aber ich will mit Rechten nichts zu tun haben. Und für mich ist es eigentlich das Normalste auf der Welt, dass ich eben Menschen nicht diskriminiere in irgendeiner Art und Weise. Und ich gehe natürlich den Schritt weiter, das Ganze für Tiere und für Umwelt. Aber vielleicht kannst du mal in dieses Thema mal so ein bisschen reingehen. Also wo sind da die Probleme? Warum muss sowas politisch angegangen werden? Wo sind da Diskriminierungen und so weiter und so fort?
Ja, also es ist tatsächlich schon das eine oder andere auch erreicht worden. Wir haben da auch teilweise natürlich dann im Laufe der Zeit unser Grundsatzprogramm angepasst, wenn einzelne Punkte eben zwischenzeitlich umgesetzt wurden. Wie zum Beispiel gab es ja vor einiger Zeit den Beschluss Ehe für alle im Bundestag, dass eben jetzt auch homosexuelle Menschen ganz normal auf dem Standesamt heiraten können und dass das auch dann eben offiziell der Ehe komplett gleichgestellt ist, auch so heißt. Früher gab es ja nur diese sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft. Dementsprechend mit dem Eherecht haben sie jetzt auch die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren. Auch das finde ich relativ wichtig. Wir reden ja oft auch über Tierschutz oder hauptsächlich in deinem Podcast. Und da gibt es natürlich auch eine Parallele, also wo man im Tierschutz sagt, wenn man Tiere aufnehmen möchte bei sich daheim, also wenn man gerne ein Haustier hätte, dann soll man das eben nicht kaufen vom Züchter, sondern soll es aus dem Tierschutz adoptieren. Und genauso gibt es ja auch viele Kinder, die in Kinderheimen auf ein besseres Leben warten, die man adoptieren kann. Und dass da dann eben früher homosexuelle Menschen derart diskriminiert wurden, dass ihnen das nicht möglich war oder nur sehr, sehr schwierig, also noch viel schwieriger als ohnehin schon, war das natürlich völlig absurd. Und das ist von daher gut, dass das jetzt mal geändert wurde vor einiger Zeit, ja. Das haben wir dann entsprechend aus dem Grundsatzprogramm rausnehmen können. Aber es gibt auch noch einige andere Punkte, die nach wie vor offen sind. Zum Beispiel wurden ja bis in die 70er Jahre hinein war Homosexualität in Westdeutschland verboten. Paradoxerweise war da tatsächlich die DDR auch weiter. In Westdeutschland, in der BRD, stand es unter Strafe und wurde tatsächlich auch bestraft.
Bis in die 70er. Also wir reden von 1970, nicht von 1570, sondern, und das meine ich, also jetzt Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber das ist so der Punkt, wo ich so denke, alter Verwalter, so in welcher Zeit leben wir eigentlich? Ja, aber ich sprich mal weiter, das ist sehr interessant. Also,
ja, also die Studentenbewegung Ende der 60er Jahre hat dann natürlich einiges ins Rollen gebracht, sehr, sehr viel natürlich bewegt und dementsprechend und anderem wurde dann eben auch Anfang der 70er Jahre der Paragraph 175 abgeschafft, der eben Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Und das wurde aber dann auch erst 2017 beschlossen, dass Menschen, die damals unter diesen Paragraphen bestraft wurden, rehabilitiert werden. Also erst vor 4 Jahren wurden diese Menschen rehabilitiert. So lange waren die gesetzlich verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es aber auch zum Beispiel noch Details, wo man sich nach wie vor nicht drum gekümmert hat. Also zum Beispiel, wenn Jugendliche unter 14 Jahren also homosexuelle Kontakte hatten, wobei ich da auch nicht so der Experte drin bin, muss ich gestehen. Also irgendwie gab es halt bestimmte Altersgrenzen, wo dann eben, zum Beispiel glaube ich, wenn ein 15-Jähriger mit einem 14-Jährigen irgendwie sexuellen Kontakt hatte, dann wurde der 15-Jährige verurteilt und der ist nach wie vor nicht rehabilitiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil eben diese Altersgrenze da so galt. Jedenfalls, es gibt auch noch diverse andere Themen, wie zum Beispiel, dass bei kirchlichen Arbeitgebern nach wie vor Menschen diskriminiert werden dürfen, offiziell, wenn sie eben homosexuell sind zum Beispiel. Also wenn jemand in einem evangelischen oder katholischen Kindergarten arbeitet oder ähnliches. Vor einer Weile habe ich mal gehört, da gab es mal so einen Prozess, wo jemand nur als Koch gearbeitet hat und eigentlich gar keinen oder kaum Kontakt hatte zu den Kindern. Selbst diese Person durfte dann gekündigt werden. Da werden einfach grundgesetzlich verbriefte Rechte werden für die Kirchen nach wie vor außer Kraft gesetzt. Dann, was jetzt auch gerade wieder in den Medien war, das Thema Blutspende, dass homosexuelle Menschen, also in dem Fall insbesondere Männer, auch wirklich fast wie Verbrecher behandelt werden. Also beziehungsweise, wenn sie Blut spenden wollen, dann müssen sie, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich es richtig im Kopf habe, entweder 6 Monate oder 1 Jahr lang enthaltsam sein, damit sie Blut spenden dürfen. Natürlich auch unfassbar. Während das Thema ist ja überhaupt nicht, was man beim Blutspenden beachten muss, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Das ist keinerlei Grund anzunehmen, dass jemand dann eben Krankheiten hat, insbesondere natürlich in dem Fall AIDS oder HIV übertragen kann, sondern es geht darum, wie man sexuellen Kontakt hat, ob man entsprechend verhütet bzw. Kondome verwendet, um sich zu schützen oder natürlich in einer festen Partnerschaft, was man ja auch in einer nicht gleichgeschlechtlichen Partnerschaft machen sollte, dass man sich vorher versichert, ob der andere eben keine Krankheiten hat und solche Dinge. Das ist im Prinzip überhaupt nicht an der Art der Sexualität festzumachen. Da fordern wir dann entsprechend auch Änderungen. Auch natürlich, dass im Bildungsbereich noch einiges offen ist, um Kindern und Jugendlichen auch da zu helfen, die teilweise natürlich immer noch stark gemobbt werden oder auch teilweise natürlich Komplexe haben und Minderwertigkeitsgefühle und da nicht wirklich ausreichend daran gearbeitet wird, dass eben das Kindern von klein auf für selbstverständlich beigebracht und klar gemacht wird, dass sich niemand für seine Sexualität schämen muss und ähnliches. Und schließlich dann das, was jetzt eben, wie gesagt, gerade auch in der Presse war, das Transsexuellengesetz, dass das überarbeitet wird. Also auch das ist nach wie vor diskriminierend. Zum Beispiel ist es mit erheblichen Kosten verbunden für die Menschen. Also die müssen sich wirklich extrem rechtfertigen, damit sie da ihren Namen ändern dürfen und selber entscheiden dürfen, wie sie sich eben auch offiziell eben nach außen hin eben präsentieren im Ausweis und entsprechend bei formalen Dokumenten und so weiter. Ja, also wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so der Superexperte. Wir haben da einen Bundesarbeitskreis dafür, der sich um das Thema kümmert. Aber auch da gibt es nach wie vor eben einiges, wo diese Menschen diskriminiert werden. Ja, das Witzige war, dass eben jetzt zum Internationalen Tag gegen Transphobie heißt er, glaube ich, die SPD und die CDU sich auch entsprechend da progressiv gegeben haben und die Trans-Pride-Flagge gehisst haben und die Regenbogen-Flagge und irgendwie sich da halt, wie gesagt, progressiv gegeben haben. Und kurz danach gab es diverse Anträge im Bundestag, um das Transsexuellengesetz eben zu reformieren. Und was haben SPD und CDU gemacht? Haben natürlich mehrheitlich dagegen gestimmt. Da sieht man einfach auch diese Heuchelei von den großen Parteien. Das ist ja einfach nicht mehr feierlich. Also da gibt's, es betrifft natürlich letztendlich verhältnismäßig wenige Menschen. Trotzdem, wie du gesagt hast, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass niemand diskriminiert wird.
Aber eigentlich ist das ja gerade der Witz an der Sache, weil es ja eben wenige Menschen betrifft, ist halt, frage ich mich halt, warum dann da auch so ein Bohai drum gemacht wird. Also das ist wahrscheinlich aber so die Angst des Konservativen vor, ich weiß auch nicht, so wie du schon sagst, ja, also zum Beispiel das mit dem Blutspenden, das wusste ich, aber ich habe gedacht, das wäre schon lange abgehakt, das Thema. Also das müsste sich jetzt doch langsam mal rumgesprochen haben, dass zum Beispiel HIV halt eben keine in Anführungszeichen schwulen Krankheit ist, sondern halt eben die Übertragung eben keinen Unterschied macht, ob man eben homosexuell oder nicht homosexuell ist. Also das sind so Sachen, wie das, keine Ahnung, so in 80ern aufkam mit Kondome schützen und dass es damals wohl ja aus dieser schwulen Szene, wo das so ein bisschen bekannt wurde, dass es da so die ersten Vorteile gab, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber ich meine, wir sind ja jetzt irgendwie mal mindestens 40 Jahre weiter.
Ja, also, ja, das Gesetz ist tatsächlich von 1981.
Das mit dem Blutspenden.
Nee, das transsexuellen Gesetz.
Also allein bei dem Thema, da sind schon echt viele Baustellen. Jetzt muss ich mal ganz
unwissend. Aber auch das Blutspenden, diese Regelung und diese spezielle gesetzliche Regelung ist, glaube ich, auch aus dem gleichen Zeitraum so ungefähr.
Ja, eben. Also das, wie gesagt, da kann ich mich so grob dran erinnern. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sowas heute immer noch diskutiert werden muss. Das ist so ein bisschen, ja, verstehe ich nicht. Jetzt muss ich mal so ein bisschen laienhaft fragen. Also wenn man jetzt mal nach Europa so auf EU-Ebene schaut, weißt du das zufällig? Wie ist das so in anderen Ländern? Sind die da fortschrittlicher oder sind weiter hinten dran? Oder hast du da zufällig einen Überblick?
Ganz wirklich detailliert kann ich da nicht viel sagen. Es ist natürlich unterschiedlich von Land zu Land. Also es gibt sicher Länder, die da deutlich progressiver sind. Tendenziell ist es in dem Bereich oft so, dass die skandinavischen Länder auch progressiver sind. Was auch bekannt ist, ist, dass halt die osteuropäischen Länder da tendenziell eher noch nicht so weit sind. Also gerade zum Beispiel in Polen ist ja die Homosexuellenfeindlichkeit noch relativ stark ausgeprägt. Und auch die rechte Regierung dort ist ja gerade wirklich ziemlich übel. Aber da läuft ja eh einiges gerade nicht so optimal und gibt es ja auch entsprechende Vertragsverletzungsverfahren der EU wegen Verstoß gegen die Gewaltenteilung und Ähnliches. Ja, aber viel kann ich da leider jetzt im Detail nicht dazu sagen, wie das in den Ländern ist.
Achso, wie ist das eigentlich, ich sag mal, bei euch im Wahlprogramm so Dinge wie, ich sag mal, bedingungsloses Grundeinkommen und sowas?
Genau, das haben wir auch im Wahlprogramm drin und auch im Grundsatzprogramm. Das bedingungslose Grundeinkommen wollen wir einführen und dann mal eine gewisse Zeit lang ausprobieren, ob es sich bewährt. Wir sehen da natürlich auch die Bedenken. Deswegen sollte man vielleicht halt, wie gesagt, das einfach mal eine gewisse Zeit ausprobieren. Aber es liegt schon sehr, sehr nahe, dass es einfach sinnvoll ist und sich bewähren wird. Also es gibt ja auch schon Experimente und erfolgreiche Einführungen aus anderen Ländern. Und wenn man einfach diverse Entwicklungen der aktuellen Zeit sieht, auch zum Beispiel, dass immer mehr automatisiert wird, es einfach nur Sinn machen tatsächlich. Und es wird ja auch Bürokratiekosten sparen und ähnliches.
Also das ist ja der Punkt. Also das haben ja schon diverse Wirtschaftsprofessoren durchgerechnet, die eben dieses gesamte Einsparung durch Hartz IV, Einsparen der Verwaltung, Automatisieren und so weiter, die das durchgerechnet haben, die eigentlich alle auf den gleichen Nenner kommen und sagen, also rein rechnerisch, also würden wir damit besser fahren oder günstiger fahren, bei einer deutlich besseren halt ja sozialen Gerechtigkeit. Und der zweite Punkt ist ja, deswegen, ich bin da auch ein großer Fan von, wenn halt eben, ich sag mal jetzt, die alleinstehende Mutter oder der alleinstehende Vater, wie auch immer, sich eben um die, deswegen heißt es ja auch Grundeinkommen, also um die Grundbedürfnisse, wie jetzt einfach mal Miete, Strom, Gas, Wasser, Essen, so monatlich eben keine Gedanken mehr machen muss. Und ich glaube, das ist was, was viele nach meinem Dafürhalten extrem unterschätzen. Ich meine, das nimmt ja bei den Menschen die Existenzangst. Und ich meine, Existenzangst oder generell Angst ist ungesund. Also ich meine, das ist keine Esoterik oder sonst was. Das ist biochemisch klar belegbar. Angst lähmt, ja. Und wenn die Menschen dadurch eben frei werden, also im Geist, ja, dann ist da ja ein unendliches Potenzial, was sich da entfachen kann. Klar, es gibt bestimmt die einen oder anderen, die sagen, ich bin damit zufrieden, ich lebe, keine Ahnung, ich engagiere mich vielleicht jetzt einmal in der Woche irgendwo beim alten Nachmittag backen Kuchen. Der andere sagt vielleicht, ich gehe mal mit einem Hund aus dem Tierheim Gassi. Ich bin mir sicher, dass es viele sind, die sagen, hey cool, das ist super, jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen, ich würde aber gern mehr machen, was könnte ich denn noch machen, ja, und werden dann vielleicht selbstständig oder engagieren sich eben dann von mir aus, dass sie sagen, na, dann gehe ich halbtags irgendwie als Pflegerin irgendwo hin, ich habe Ideen, entwickle irgendwelche Dinge, also ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Thema, ja, wie irgendwie Schwule haben alle AIDS, Und Arbeitslose sind grundsätzlich alle faul, ja. Also das sage nicht ich, aber du weißt, was ich meine. Ja? Das ist halt einfach so diese allgemeine Meinung. Und jetzt muss ich Acht geben, dass ich mich nicht zu sehr drüber aufreg wieder. Aber ich finde, das ist halt einfach so eine Abwertung und so eine Diskriminierung, ja. Und das natürlich, es gibt überall schwarze Schafe, aber ich meine, Fakt ist, wenn wir jetzt mal nur mal diesen Punkt Maskendeals, Maskenskandale sehen, wo auf dieser Liste jetzt, glaube ich, weit über 40 Unionspolitiker allein draufstehen. Hallo? Es gibt überall schwarze Schafe und ich meine, allein was die an Millionen eingesackt haben, so viel Hartz-IV-Empfänger kann es in den nächsten 100 Jahren gar nicht geben, die das irgendwie unrechtmäßig erhalten würden. Ja, also ich finde, das ist ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema. Also das ist schon allein deswegen.
Es wird halt einfach auch ein enormes Potenzial ermöglichen. Also wenn die Menschen einfach nicht mehr, wie du gesagt hast, nicht mehr ständig nur ums Überleben quasi kämpfen oder ihre Zeit dafür verwenden müssten, dann würde einfach viel mehr kreatives Potenzial auch freigeschaltet und auch natürlich eben die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu beteiligen, klar. Von der finanziellen Machbarkeit kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Höhe letztendlich an. Da haben wir tatsächlich auch keine konkrete jetzt im Programm drinstehen. Das muss man halt natürlich mal umfassend durchrechnen.
Einfach mal ausprobieren, ja. Und wenn es dann vielleicht nicht funktioniert, dann weiß man es auch. Aber ja, das ist also ein schwieriges Thema, finde ich, obwohl es eigentlich so einfach ist. Aber lass uns mal weitergehen. So ein bisschen, das ist ja auch im Moment durch Corona so ein bisschen leider aus der Presse und so weiter verschwunden, Thema Klimawandel, wo viele ja immer schon so ein bisschen sarkastisch sagen, irgendwie dank Corona gibt es keinen Klimawandel mehr, was natürlich Quatsch ist. Ist natürlich jetzt ein extrem schwieriges Thema, aber vielleicht kannst du da einfach mal auch die Punkte aus dem Grundsatzprogramm und jetzt konkrete Punkte auch für Bundestagswahl einfach mal so ein bisschen verdeutlichen, was einfach aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht da eben wichtig ist und was jetzt halt auch eben kurzfristig angepackt werden muss.
Genauso wie ich es vorher schon mal ganz kurz erwähnt habe, gibt es mehrere sehr, sehr wichtige Bestandteile von der ganzen Klimaschutzthematik. Es gibt einfach ja viele Bereiche in der Gesellschaft und Wirtschaft, die eben für die Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Das sind zum einen der Verkehr, zum anderen die Energiewirtschaft, der Gebäudesektor und natürlich auch eben die Landwirtschaft, die leider ja eben bei den großen Parteien immer komplett ignoriert wird. Diese Bereiche, die wollen wir natürlich konsequent angehen. Also es ist natürlich klar schwierig, wenn man so die Geschichte anguckt, in die jüngere Geschichte, wie in Deutschland Bauprojekte, Infrastrukturprojekte ja sich ewig hinziehen. Aber umso wichtiger wäre es, dass man halt endlich damit anfängt. Zum Beispiel, was den Verkehr angeht, eben grundsätzlich mal die Bahn einfach zum Verkehrsträger Nummer 1 zu machen und halt nicht mehr zu einem Verkehrsträger eigentlich auf, jetzt muss man das böse Wort, Entwicklungslandzustand verwenden. Oder also wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern funktionieren kann, also da gibt es unzählige Beispiele, wie das einfach vorbildlich sein kann. Also die Bahn, wenn man da in Deutschland daran denkt, ist einfach eine Katastrophe. Man verbindet damit ständige Verspätungen, Zugausfälle, ähnliche Problematiken damit. Gibt es ja auch Lieder drüber, also die Reihenfolge, der Wagen ist mal wieder andersrum und so weiter. Also da gibt es wirklich, haben Leute oftmals einfach nur ein Grauen davor, wenn sie quasi dann mal dazu genötigt werden, Bahn zu fahren. Klar, es gibt natürlich auch viele Menschen, die es trotzdem tun und in vielen Fällen funktioniert es natürlich auch und gerade auf der regionaleren Ebene. Ich bin selber auch vor Corona im Prinzip täglich nach Stuttgart gependelt von mir. Ich wohne in der Nähe von Pforzheim. Das ist eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn. In aller Regel hat es schon funktioniert. Aber auch da gab es immer wieder Ausfälle. Wenn man dann hört, in Japan entschuldigt sich die Bahnbetreiber, wenn ein Zug, der für eine Strecke eine halbe Stunde braucht, irgendwie eine halbe Minute Verspätung hat. Und bei uns ist es einfach völlig selbstverständlich, dass ein Zug 5 Minuten Verspätung hat und auch nichts Ungewöhnliches, wenn es mehr ist. Und auch das einfach, was natürlich auch so ganz grundsätzlich problematisch ist, dass einfach viele, viele Regionen viel zu schlecht angebunden sind. Also enorme Taktzeiten, die ländlichen Regionen sind kaum oder schlecht angebunden oder nur an manche Regionen wiederum, an die benachbarte dann wieder nicht. Und dann gibt es die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsverbünde, die nicht richtig funktioniert. Es gibt auch unglaublich viel Schienennetz in Deutschland, das stillgelegt ist und nicht genutzt wird.
Ich wollte gerade sagen, gerade so in also Mitte der 80er, also jetzt, ich bin ja Rheinland-Pfälzer, also bei uns aber war es so, dass so Mitte der 80er, Ende der 80er auch wahnsinnig viel, also das hieß damals, glaube ich, lustigerweise rückgebaut wurde. Also das bedeutet, dass also einsatzbreite Bahntrassen quasi abgebaut wurden und das eben also von der Bahn ans Land wieder zurück übergeben. Also man würde ja eigentlich denken, bei Rückbauen, es gibt mehr Schienen. Also Rückbau bei Schienen heißt, es gibt weniger Schienen. Und dann 20, 30 Jahre später kam die Bahn auf die Idee, eventuell diese Trasse, die zum Beispiel Mainz-Alzey war eigentlich eine geniale Trasse, irgendwie nach 30 Jahren kam sie jetzt auf die Idee, ob man die vielleicht nicht doch wieder in Betrieb nimmt. Aber also die existiert nicht mehr. Das ist heute ein Radweg in den meisten Regionen.
Ja, also da gibt es tatsächlich einfach enormen Nachholbedarf in Deutschland, was das Thema Bahn angeht. Und gleichzeitig werden aber auf der anderen Seite diverse Straßenbauten immer wieder genehmigt und ausgebaut und ähnliches. Also natürlich müssen Straßen erhalten bleiben, aber sie dürfen einfach nicht weiter ausgebaut werden. Stattdessen müssen wir das Schienennetz wieder, das Brachliegende wieder reaktivieren. Und die, wie gesagt, also diese Problematik, die ich gerade angesprochen habe, müssen wir dringend angehen, damit eben die Menschen nicht mehr dazu gezwungen sind, ja tatsächlich eben in so vielen Fällen das Auto zu nehmen, sondern eben die Bahn nehmen können.
Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das nervt mich im Moment auch bei diesem grünen Bashing, was so stattfindet mit der Verbotspartei, wo man merkt, dass einfach viele schon also wirklich nicht mehr von A nach B denken können. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du sagst. Das heißt immer, ja, und Autofahren soll so teuer werden und verboten werden. Ja, beziehungsweise jein. Aber natürlich mit der Prämisse, dass eben gleichzeitig der öffentliche Nahverkehr eben verbessert wird. Weil wie du sagst, genau das ist der Punkt, dass viele auf dem Land sagen, ja Entschuldigung, ohne Auto komme ich nirgendwo mehr hin. Das stimmt ja. Aber es ist ja keiner, also weder ihr noch die Grünen noch sonst wer will ja jetzt, dass die Leute das Auto verkaufen und laufen. Sondern es soll einfach die Möglichkeit geben, dass eben von mir aus alle halbe Stunde ein Bus fährt oder ein Zug oder eine Straßenbahn.
Ja. Klar, Busse genau sind natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil, genau. Aber wie wir gerade hatten, es gäbe theoretisch die Möglichkeit, viele Regionen, Städte, Gemeinden auch eben an das Schienennetz anzuschließen. Beziehungsweise es gibt es theoretisch zum Teil noch, müsste halt restauriert werden und wieder in Betrieb genommen werden. Natürlich soll niemand irgendwie die Möglichkeit genommen werden, irgendwie in Städte zu kommen, von A nach B zu kommen und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, dass es sozial verträglich ist. Es soll nicht ein Privileg der Reichen sein, dass man sich eben innerhalb Deutschlands bewegen kann von A nach B. Es ist nur die Frage, wie. Und das muss einfach umgebaut werden. Also es soll ja nicht nur einerseits das eine teurer gemacht werden, sondern es soll ja auch eine Alternative entsprechend ausgebaut werden. Und da ist es essentiell. Aber das ist letztendlich auch nur ein Bereich. Und es gibt auch so einen schönen Vergleich. Ich habe es gerade vorher schon mal kurz angesprochen. Also der ganze weltweite Verkehr ist insgesamt für weniger Treibhausgase verantwortlich als die agrarindustrielle Tierhaltung. Und deswegen ist das einfach natürlich auch das Thema, das von der GroKo natürlich konsequent ignoriert wird. Es gibt ja diverse Politiker bei der CDU und CSU, die selber auch in der Agrarindustrie tätig sind, eigene Landwirtschaftsbetriebe haben. Und an sich ist die Lobby natürlich insgesamt auch davon unabhängig extrem stark. Es ändert aber nichts dran, dass wir einfach den Klimawandel nicht ausreichend begrenzen können, de facto, wenn wir das Thema nicht angehen. Also es gab gerade auch wieder jüngst eine Studie, Eat-Lancet-Kommission, die eben auch herausgefunden hat, dass es einfach de facto nicht möglich sein wird. Man muss natürlich auch bedenken, dass die Menschheit ja weiter wächst. Wir brauchen immer mehr Nahrungsmittel. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass die Menschheit gerecht ernährt wird und nicht nur die reichen Länder. Aber wenn wir 2050 alle Menschen gerecht ernähren wollen, dann bräuchten wir ungefähr die Hälfte mehr an Kalorien als 2010. Dafür bräuchte man wiederum, wenn man das so weitermacht wie bisher, bräuchte man selbst bei der üblichen Produktivitätssteigerung fast 600 Millionen Hektar zusätzliches Land für Landwirtschaft. Da wird natürlich unfassbar viel auch Wald zerstört, der eine CO2-Senke ist. Es würde letztendlich 15 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent zusätzlich ausstoßen. Und da reden wir dann gar nicht mehr um das 1,5-Grad-Ziel, sondern es wären sogar 11 Milliarden Tonnen mehr als für das 2-Grad-Ziel reduziert werden müsste, beziehungsweise praktisch möglich wäre noch zu emittieren, beziehungsweise wir müssen natürlich insgesamt auf eine neutrale Wirtschaft insgesamt hinkommen, aber es muss ja auch alles ausgeglichen werden, was emittiert wird. Wir müssen eigentlich ganz dringend tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel verfolgen, was ja auch in Paris vereinbart wurde. Also ein krasses Beispiel war zum Beispiel ja auch, dass die Riffe, wie zum Beispiel das Great Barrier Reef, die sind auch wichtig für die Artenvielfalt und die schwinden ja aktuell massiv. Und im 1,5-Grad-Ziel, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es, glaube ich, so, dass die nur in Anführungszeichen um 75% schrumpfen werden und mit dem 2-Grad-Ziel halt auf über 90%. Das 1,5-Grad-Ziel, sieht man also, ist auch schon eine krasse Veränderung. Aber da ist zumindest noch viel zu retten. Und wer will nicht auf diesem Planeten eben noch weiterhin eine vernünftige Zukunft haben? Und wenn er vielleicht Kinder hat, dass es für die auch noch ein lebenswerter Planet ist. Mit dem 2-Grad-Ziel wird einfach vieles noch viel, viel schlimmer. Aber wie gesagt, wenn wir das Thema Agrarindustrie nicht angehen und die agrarindustrielle Tierhaltung nicht dringend, zumindest massiv reduzieren, dann werden wir keine Chance haben, selbst das 2-Grad-Ziel zu halten. Und diese Eat-Lancet-Kommission, die hat zum Beispiel auch gesagt, also wir, also von der Tierschutzpartei, wir wollen ja mittelfristig die agrarindustrielle Tierhaltung komplett abschaffen. Von dieser Studie wurde zumindest mal belegt, dass halt eben der Konsum von rotem Fleisch hierzulande um 90% zurückgehen müsste und der Konsum von Tierprodukten insgesamt um 75%, wenn man eben die Klimaziele tatsächlich erreichen möchte. Also das geht natürlich schon in Richtung kompletter Abschaffung, ist natürlich noch nicht ganz so weit. Aber wenn man bedenkt, auch die Hürden für insgesamt Treibhausgasreduzierungen und es wird ja dann auch immer mit Wirtschaft argumentiert, wir brauchen auch Arbeitsplätze und so weiter und dann in Corona-Zeiten sind sowieso, haben viele Menschen auch ihren Job verloren und die Wirtschaft leidet und wir machen Schulden und so weiter. Aber da hat man einfach ganz einfach die Möglichkeit, auf relativ simple Art und Weise extrem viel Treibhausgasemissionen einzusparen. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alle Bauern arbeitslos werden sollen oder so. Das ist genau das Gleiche wie beim Thema Verkehr, sondern es muss nur logisch umgebaut werden. Wir müssen eine Agrarwende eben durchführen. Die Bauern sollen natürlich nach wie vor Lebensmittel produzieren und wir wünschen uns und ich glaube alle, auch TierrechtlerInnen insbesondere, wünschen sich natürlich, dass Bauern eben wieder hochwertige Lebensmittel produzieren können, auch zufrieden sein können mit ihrer Arbeit, sich kein schlechtes Gewissen haben müssen. Es muss nur anders sein.
Einfach wieder zurückgewinnen, ja, was eigentlich ja Landwirte früher mal hatten, ja, das waren ja hoch angesehene Menschen eigentlich gewesen, ja, und das ist ja auch so der Punkt, was ich auch mal sage, das will ja keiner denen absprechen, ganz im Gegenteil, wir hätten ja gerne, dass es eben wieder so ist, dass eben der Landwirt davon leben kann und regional versorgt. Ich finde, also ich kenne die Studie, also kennen ist jetzt übertrieben, aber ich weiß von der Studie und ich bin ja eigentlich, also was heißt eigentlich, ich bin so gar kein Fernsehgucker mehr, aber wenn ich dann so irgendwas mitkriege, wo irgendeine interessante Diskussion war und ich glaube, das war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bei dieser Folge mit der Luisa Neubauer bei Anne Will oder ich weiß nicht mal was, wo sie da sich mit dem Laschet so ein bisschen gedisst hat, das fände ich ist im Moment also auch ein absoluter Kindergarten, weil du eben gerade gesagt hast, mit Pariser Klimaschutzabkommen, wenn sich eben allen Ernstes wirklich hochrangige, aktive Politiker oder Politiker, die jetzt vielleicht zur Wahl für den Bundeskanzler stehen, hinstellen, sagen, ja, aber das ist ja alles beschlossen im Pariser Klimaschutzabkommen und dann muss, ich glaube 25 ist es mir, ich weiß nicht genau, muss also eine junge Frau erst kommen und den Leuten erklären, ja, ja, bis, ich glaube, 2050 ist es im Pariser Klimaschutzabkommen. Und dann muss allen Ernstes jemand kommen, muss den Leuten erklären, ja, nur wenn wir bis dahin spätestens das 1,5-Grad-Ziel halten wollen, müssen wir aber auch jetzt langsam mal anfangen. Also das wird ja in der Politik im Moment so verkauft. Ja, wir haben alle dieses Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Und wir machen das auch, aber irgendwie begreift keiner, dass man dann halt auch nicht 3 Jahre vorher anfangen kann, sondern dass man eben jetzt anfangen muss, wie du eben schon gesagt hast, in logischen Schritten bestimmte Bereiche anfangen umzubauen. Da wird man dann eben bis im Jahr, was weiß ich, 2030, 40, 50 eben auf diese Nummer kommt. Ich meine, ist jetzt eine philosophische Frage, aber da ist einfach jedem dann doch seine eigene Gier oder Bequemlichkeit oder Reputation irgendwie wichtiger.
Ja, also manchmal fragt man sich echt, ob die EntscheidungsträgerInnen bei CDU, CSU und SPD irgendwie, die denken nicht über ihren Tellerrand hinaus, die kneifen die Augen fest zu, ich weiß es nicht, also was das für eine Denke ist. Also da, wenn es durchs Bundesverfassungsgericht ja jetzt auch dazu gezwungen wurden, nachzubessern.
Wo hinten nach alle gesagt haben, ja, wir sind froh, das ist ein Meilenstein, wo ich so gedacht habe, Alter, wen wollt ihr denn jetzt eigentlich noch für dumm verkaufen?
Ja, und dann werden Ziele nachgebessert, aber es reicht nicht, Ziele zu setzen, man muss auch was dafür tun, um die Ziele zu erreichen. Das ist ja der springende Punkt. Okay, man hat zugestimmt, das 1,5-Grad-Ziel halten zu wollen, aber das reine Zustimmen reicht nicht. Man muss eben jetzt dringend anfangen zu handeln. Und je länger man nichts tut, umso schwieriger wird es und umso unwahrscheinlicher wird es, dass es gelingt. Oder auf der anderen Seite, umso drastischer werden dann die Einschnitte wiederum für die Menschen, die
Wirtschaft. Umso härter werden dann eben die Einschnitte, ganz genau, ja. Das ist halt natürlich ein schwieriges Thema, wo, ich meine, es ist natürlich nur, wenn man sich allein mal die Verflechtung bei Lobbycheck oder so ähnlich anschaut, wie der Bauernverband in Deutschland vernetzt ist. Das hat ja mafiöse Strukturen eigentlich, nicht nur hypothetisch, muss ich jetzt Acht geben, was ich sage, aber wenn man sieht allein, wie die verflochten sind, wo die überall verflochten sind, aber auch das ist was, was ich eben nicht verstehe. Die müssen doch eigentlich, aber gut, das ist nämlich genau der Punkt. Die Frage ist, vertritt der Bauernverband eigentlich noch die Bauern? Ich persönlich sage ja eben nein. Denn wenn die wirklich die Bauern und Landwirte vertreten würden, müsste denen ja gerade umso mehr daran liegen, was wir eben gesagt haben, genau für diese Leute eine Perspektive zu schaffen. Und es gibt auch genügend Nachwuchs. Also ich sehe das, ich wohne ja hier in Rheinhessen, größte Weinbauregion in Deutschland. Da gibt es unheimlich viel Nachwuchs, also wo die nächste oder übernächste Generation jetzt vom Vater oder vom Opa einen Betrieb übernimmt und extrem biodynamisch und auch sehr engagiert und auch sehr innovativ eben ökologischen Wein zum Beispiel anbaut, auch mit Sortenvielfalt und auch ein bisschen regionalen Charakter und so bewahrt. Also da sind schon auch genügend Nachkommen, die das eben machen wollen. Nur es ist halt völlig unattraktiv geworden.
Ja, also es sterben ja nach wie vor pro Jahr 3560 Betriebe aus. Und das ist dann auch wiederum das Thema Agrarindustrie. Also wie wir es früher hatten, dass es einfach sehr, sehr viele kleine Betriebe gab. Das ändert sich eben immer und immer mehr und hat sich auch schon sehr, sehr stark dahingehend geändert, dass es einfach immer weniger und immer größere Betriebe werden.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich der Punkt, also die Betriebe sterben, aber zum Beispiel jetzt runtergebrochen auf die Tierhaltung, es gibt immer weniger Betriebe, aber die Zahl der Tiere, also gehaltenen Tieren, geschlachtete Tiere, bleibt eben gleich. Das ist genau der Punkt. Also es geht immer mehr in Richtung Agroindustrie.
Ja, beziehungsweise wird zum Teil auch mehr. Obwohl die Bevölkerung eigentlich auch zu langsam tatsächlich aufwacht und weniger Tierprodukte konsumiert. Und das ist dann eben auch wieder der Punkt, wo es halt eben nicht mehr reicht, wenn die Bevölkerung ihre Nachfrage ändert, sondern wo dann auch die Politik endlich mal handeln muss, weil aktuell halt einfach der Überschuss entsprechend einfach nur exportiert wird, weil es halt nach wie vor natürlich Länder gibt und insbesondere in Asien auch sogar Länder, die immer mehr Tierprodukte konsumieren, die eben noch nicht auf dem Stand sind wie bei uns, auf diesem hohen Level, wo extrem viele Tierprodukte pro Kopf konsumiert werden. Ist natürlich auch ein Problem für sich, aber jetzt mal nur wiederum zu Deutschland zurückzukommen. Dieser Export, der lässt sich natürlich nur stoppen, dieser Wahn, dass es eben politisch geändert wird. Wie du sagst, man sollte den Bauern, den BäuerInnen entsprechend eine Zukunft bieten, nachhaltige Arbeit, zufriedenstellende Arbeit, wo sie sicher sein können, dass sie die auch in Zukunft noch haben und so weiter. Und eben auch, wo sie sich nicht derart verschulden müssen. Das ist ja auch ein krasses Thema, hat es vorher auch nochmal schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, es liegt auch in vielen Fällen dran, dass die Bauern und Bäuerinnen eben Angst haben, weil sie sich in der Vergangenheit einfach massiv verschuldet haben, als es einfach immer mehr hieß, ja, ihr müsst eure Tierbestände ausbauen, ihr braucht eben Megaställe und die zu bauen hat natürlich einen Haufen Geld gekostet. Wenn sich da dann so ein Landwirt, eine Landwirtin eben so eine Entscheidung trifft und den Hof entsprechend umbaut, dann hat es extrem viel Geld gekostet. Das Geld musste als Kredit aufgenommen werden und es dauert dann ewig lang, bis das abgezahlt ist. Klar, wenn du dann extrem verschuldet bist und quasi die eine Möglichkeit jetzt hast, das Geld also zu erwirtschaften und dann entsprechend die Schulden auch wieder abzubauen, dann klammerst du dich natürlich auch daran. Deswegen ist es extrem wichtig, dass zum Beispiel, was das angeht, die Politik auch entsprechend Anreize setzt und diesen Menschen die Option zur Verfügung stellt, dass sie eben ihre Schulden erlassen bekommen, wenn sie ihren Hof entsprechend auf bio-vegane Landwirtschaft umstellen. Das wird zum Teil zum Beispiel in den Niederlanden schon gemacht. Bei uns ist da natürlich noch lang nichts in Sicht, wenn die Politik so weiterläuft wie bisher.
Im Gegenteil, viele Betriebe können ja nur existieren wegen der Subvention.
Also, ja, das kommt auch noch dazu, ja.
Das ist ja dann das nächste Thema, ja. Also, dass viele Betriebe überhaupt nur, also in Anführungszeichen, wirtschaftlich sein können wegen der Subvention. Also, das ist ja völlig abstrus. Also, da geht es den Tieren nicht gut, da geht es den Bauern nicht gut, da geht es dem Steuerzahler letztendlich nicht gut. Also, da ist ja wirklich keiner glücklich in der Gleichung, ja. Das ist auch, glaube ich, jetzt eine gute Überleitung, so natürlich jetzt zu eurem dritten Säule, natürlich auch zum Hauptthema bei mir persönlich, Tierschutz. Jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal auch gesagt, und da musst du jetzt mal für hinhalten, es gibt ja Tierschutz und Tierrecht. Vielleicht kannst du mal grob für die Leute, ich habe ja auch viele Leute, die mir zuhören, die noch so, deswegen heißt der Lust auf Vegan Podcast, die sich so sagen, ich würde vielleicht gerne mal vegan, vegetarisch werden und so weiter. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären im Groben, wo da jetzt auch im Detail die Unterschiede liegen.
Ja, also es gibt natürlich auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also man kann auch sagen, Tierschutz umfasst quasi alles. Auf der anderen Seite kann man aber auch hart trennen und sagen, Tierschutz ist halt eher der klassische Tierschutz, dass man eben die bestehenden Systeme nicht in Frage stellt, sondern eben konkret praktischen Tierschutz zum Beispiel betreibt, dass man Haustieren in Tierheimen hilft, Streunertieren hilft, dass man eben bei der Tierhaltung, bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung versucht, die Zustände für die Tiere ein bisschen zu verbessern und Ähnliches. Und Tierrecht wiederum auf der anderen Seite ist dann eben, wie ich es vorher schon mal kurz gesagt hatte, dass Tiere die drei fundamentalen Rechte bekommen sollen. Das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit und das Recht auf Freiheit. Das heißt, dass Tiere einfach überhaupt nicht mehr ausgebeutet und getötet werden sollen und dementsprechend auch die agrarindustrielle Tierhaltung komplett abgeschafft werden soll. Ist natürlich nicht von heute auf morgen machbar, aber es wäre tatsächlich relativ schnell machbar in der Tat. Letztendlich, wenn man es sich halt anguckt, also wir hatten jetzt viel das Thema Klima. Aus Klimaschutzsicht ist es einfach extrem notwendig, dass wir da sehr, sehr viel tun. Also es würde extrem viel helfen. Wir werden es auch in den anderen Bereichen ja nicht das schaffen, was wirklich notwendig wäre. Deswegen kann man eigentlich sagen, es ist de facto notwendig, dass wir die agrarindustrielle Tierhaltung aufgeben, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und natürlich muss man auch die ethischen Aspekte berücksichtigen. Also wir haben jetzt das Jahr 2021. Es haben sich in den letzten 100 Jahren und 200 Jahren sich extrem viel verändert. Von der Abschaffung der Sklaverei, Abschaffung von Kinderarbeit, Gleichberechtigung für Frauen und so weiter. Und da muss man irgendwann mal auch die Zusammenhänge sehen. Und warum sollte man sagen, dass es bei Menschen aufhört, wo eben Individuen gewisse Rechte haben und man denen eben auch zugestehen sollte, dass sie nicht leiden und dass sie nicht unterdrückt werden, dass sie nicht ausgebeutet werden. Tiere, beziehungsweise erwiesenermaßen sehr, sehr viele Tiere, von manchen ist es natürlich noch nicht nachgewiesen, aber von sehr vielen ist es nachgewiesen, dass sie leiden und dass sie entsprechend auch gewisse Wahrnehmungen haben, wie zum Beispiel auch Angst und Ähnliches, dass wir da einfach auch im Jahr 2021 mal dahin kommen sollten, zu sagen, nur für unseren eigenen Vorteil, für einen kurzen Gaumenkitzel zum Beispiel, ist es nicht gerechtfertigt, dass eben andere Individuen dafür leiden und sterben müssen. Deswegen sagen wir, dass wir eben, wie gesagt, im Grundgesetz das auch so irgendwann mal verankert haben wollen, dass eben Tiere diese drei Grundrechte bekommen und dass wir irgendwann komplett aufhören, Tiere auszubeuten. Es hätte sehr, sehr viele Vorteile auch für den Menschen und eben ist es einfach auch die ethische Verpflichtung meines Erachtens von aufgeklärten Menschen, von Menschen, die wissenschaftlich schon sehr, sehr viel rausgefunden haben, die einfach wissen, dass es falsch ist im Prinzip, wo einfach sehr, sehr viele nur das verdrängen nach wie vor. Das ist auch ein sehr, sehr großes Problem ja bei Menschen allgemein. Wir sind Verdrängungsweltmeister auf unserem Planeten, sage ich immer. Viele Menschen haben eigentlich absolut Mitgefühl und ethisch korrekte Werte, aber sie verdrängen, dass sie eben für ihren Konsum diese Werte im Prinzip missachten. Oder dieses klassische Beispiel, dass man einerseits mit seinen Haustieren umgeht, wie mit Familienmitgliedern und auf der anderen Seite eben die Tiere töten und ausbeuten lässt. So eine Karikatur, besonders krass dargestellt, mit der einen Hand den Hund streicheln, mit der anderen Hand das Schwein töten oder töten lassen. Ja, also die Ethik sollte natürlich nicht vergessen werden bei den ganzen anderen Aspekten, die noch in das Thema Tierausbeutung hineinspielen. Und ist mir persönlich natürlich auch sehr, sehr wichtig.
Das ist in meinen Augen auch so ein bisschen diese Hauptproblematik. Ich hatte da auch einen Podcast drüber mit dem Professor Dr. Jens Bülte. Dieses Thema Tierschutzgesetz, ja, Paragraph 17, da wird ja im Moment gerne noch dieses krasse Beispiel, was du eben auch gesagt hast mit der Karikatur, wenn ich jetzt irgendwie hier durch die Stadt laufe und irgendwie meinen Hund schlage, ja, dann stürzen sich wahrscheinlich irgendwie 10 Menschen auf mich und zeigen mich an. Aber wenn ich dann quasi jetzt eine Sau schlachte und denen das Fleisch verkaufe, ist das normal. Also dieses Thema, deswegen, ich sage auch immer, ich habe, also Tierschutz war mir natürlich schon immer wichtig, aber bis ich 40 wurde, bis ich vegan wurde, habe ich so gesehen eigentlich Haustierschutz betrieben. Und jetzt sehe ich mich doch deutlich mehr als Tierschützer als eben vorher, diese Zweiklassengesellschaft. Und ich finde halt allein dieses Wort Nutztierhaltung, ich habe da auch gerade jetzt eine Folge drüber gemacht, auch wie gesagt, kein Bashing für alle Köche und so weiter, aber wenn dann auch immer, gerade so, es gibt ja im Fernsehen so viele tausend immer noch Kochshows, wenn dann da von tollen Produkten und hochwertigen Lebensmitteln gesprochen wird, wo ich so denke, alter Verwalter, ey, wie du eben so, genau wie du es gesagt hast, wir sind im Jahr 2021. Es muss doch irgendwann mal in den Köpfen ankommen, dass wir hier zumindest mal von Lebewesen reden, ja. Ich meine jetzt der große Streit mit empfinden Fische Schmerz oder nicht. Fakt ist, die ersticken. Also das ist genauso wie wenn die an die Luft kommen, ist es genauso, wie wenn der große Bruder früher einem den Kopf unter Wasser gehalten hat. Ja? Da geht es doch nicht drum, ob die was empfinden. Fakt ist, die ersticken. Ja? Wenn ich diese Gondeln CO2-Betäubung in den Schweineschlachtungen sehe, die werden betäubt. Die verrecken da elendig 90 bis 120 Sekunden lang. Ja? Also es muss doch irgendwann mal zumindest im Kopf ankommen. Also das ist jetzt, und jetzt sind wir ja nur im ethischen Bereich, jetzt was du eben gesagt hast, das ist ja auch nachgewiesen, diese Angsthormone im Fleisch, die wir mit aufnehmen, wo auch tatsächlich nicht nur irgendwelche Schwurbler, sondern hochrangige Professoren, Ärzte, Wissenschaftler sagen, wir nehmen das mit auf. Und es gibt zumindest einen Zusammenhang zwischen Zunahme von Burnout, Depression, Fleischkonsum. Das ist alles noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Aber das ist ein Thema, was auch nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Ich meine, jetzt Corona-Thema Zoonosen, ja. Also man findet ja gar kein Ende, wenn man sich diese ganzen Probleme der Antibiotikaresistenz, also das sind alles Themen, wo die Leute sagen, ja, aber ich lasse mir mein Schnitzel nicht verbieten. Die ganzen Punkte, die wir eben gesagt haben, und dann kommt, ja, aber ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten.
Ja, und das Absurde ist ja gerade, dass doch niemand wirklich verzichten muss. Es gibt heutzutage schon so viele tolle Alternativen, dass es quasi für jeden Geschmack
eigentlich... Aber die dürfen ja auch nochmal Schnitzel heißen. Das ist dann die nächste Diskussion, die dann noch absurder ist, ja. Dann gibt es Alternativen und dann wird noch darüber diskutiert, wie die heißen dürfen. Also das ist dann halt ein Punkt, wo ich sage, da bin ich dann auch irgendwann raus, weil...
Ja, es ist völlig absurd. Also es gibt so viele tolle Alternativen heutzutage und es werden immer mehr. Es muss eigentlich niemand mehr wirklich verzichten, was den Geschmack angeht und auch was Mundgefühle
angeht. Vor allem, was ich bei dem Punkt, entschuldige, wenn ich dich jetzt schon wieder unterbreche, da kriege ich von meiner Mutter wieder geschimpft. Aber es muss keiner verzichten und, was ich für ganz essentiell halte, es muss ja keiner hungern. Also das ist ja, wir reden hier von Luxusproblemen, ja.
Also man muss natürlich auch noch unterscheiden, jetzt zum Beispiel Inuit oder in Regionen der Welt, wo die Menschen tatsächlich noch drauf angewiesen sind, also wenn sie im Einklang mit der jeweiligen Natur leben, wobei natürlich ich persönlich es schon seltsam finde, dass manche Menschen eben in solchen Regionen leben und dann nicht abwandern, wobei dann haben wir natürlich auch wieder das Problem Fremdenfeindlichkeit, wenn Menschen von unwirtlichen Regionen eben woanders hinkommen, das ist ja auch tatsächlich immer noch überall oder in vielen Regionen ein Problem, aber jetzt mal davon unabhängig, also in manchen Regionen ist es tatsächlich schwierig, das ist vernachlässigbar, wenn man die Gesamtbevölkerung der Welt anguckt, also in den allermeisten Ländern und insbesondere in reichen Industrieländern wie Deutschland gibt es ja überhaupt gar kein Problem, sich ausreichend gesund, vollwertig zu ernähren und auch gleichzeitig noch tolle Geschmäcker genießen zu können. Und wie gesagt, in Deutschland bekommt man ja sogar eigentlich so gut wie jeden Geschmack, den man von einem Tierprodukt bekommt, eigentlich auch auf pflanzliche Art und Weise heutzutage, sodass wirklich niemand mehr verzichten muss. Aktuell ist es noch ein kleines bisschen mehr Aufwand, wenn man jetzt zum Beispiel insbesondere natürlich auf dem Land lebt oder so oder mal unterwegs ist, dass man halt nicht an jeder Ecke immer gleich alles bekommt. Aber auch das ist ja eigentlich purer Luxus, dass man überall und jederzeit immer alles bekommt. Und wenn man kleines bisschen plant, dann ist es ja auch wirklich kein Problem. Und ich meine, letztendlich geht es ja auch darum, dass die Politik da eben was ändert. Und das ist ja eben unser Ansinnen, dass es eben so wird, dass es irgendwann überhaupt gar kein Problem mehr ist, dass es die bio-vegane Landwirtschaft entsprechend ausgebaut wird, auch entsprechender Handel umgestellt wird, Subventionen umgestellt werden und so weiter und so fort. Dass es den Menschen natürlich noch viel einfacher gemacht wird, als es zum Beispiel jetzt in manchen Regionen aktuell der Fall ist.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also weil viele sagen ja auch immer, ja, warum machen die Leute das nicht? Also wenn man sich mal anguckt, wenn jemand nur allein auf Biolandwirtschaft umstellt, wenn man sich nur mal diesen Maßnahmenkatalog anguckt, allein mit was der verwaltungstechnisch und ich sag mal Papierkram dazu gebombt wird. Ich weiß, das ist jetzt eine Unterstellung von mir, die ist vielleicht dreist, aber man hat fast so ein bisschen das Gefühl, das wird den Leuten irgendwie einfach so schwer gemacht, dass sie keine Lust mehr drauf haben. Also ich weiß, das ist jetzt von mir, das sage ich jetzt subjektiv, aber es ist halt eben Fakt. Also ich meine, ich komme im Übrigen, ich habe gerade eine Folge drüber gemacht, ich bin ja gerade vom Land in die Stadt gezogen. Also was du sagst, ist richtig. Es ist in der Stadt tatsächlich, ist natürlich eine gewisse Vielfalt an veganen Produkten vorhanden, was eben, also vor allem natürlich so verarbeitete Sachen und so gibt. Aber ich hatte halt das große Glück und hatte quasi wirklich in der Nebenstraße, wo ich vorher gewohnt habe, hatte ich einen Biolandhof, so einen richtig schönen, also genau so ein Bauer, von dem wir eben gesprochen haben. Ja, da ist auch, die gehen über Generationen und die düngen sogar, also tatsächlich bio-vegan. Und jetzt, wo ich in die Stadt gezogen bin, ist es natürlich toll, dass ich eine große Supermarktvielfalt und Bioladenvielfalt habe. Aber ich habe jetzt halt gemerkt, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich halt Obst und Gemüse im Prinzip gar nicht mehr im Supermarkt gekauft, sondern eben tatsächlich nur beim Landwirt im Hofladen. Und wie ich jetzt das erste Mal nach dem Umzug einkaufen war und stehe dann auf einmal in diese Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt, die natürlich toll ist, aber da habe ich so gedacht, scheiße, Mann, kennst du diesen Louis de Funès-Film Brust oder Keule, wo sie da in diese Fabrik einbrechen bei dem Typ, der diese Sachen aus Plastik produziert? So kam ich mir vor. Also, wo ich dachte, das ist doch gar kein Obstgemüse, was da liegt. Das ist alles so hochglanzpoliert und gereinigt. Und dann habe ich erst mal gedacht, Mist, ja, du hast die letzten 10 Jahre halt wirklich beim Bauer eingekauft, ja. Und wenn du jetzt auf einmal im Supermarkt bist, ich hab schon gesagt, ich muss unbedingt, also es gibt ja auch jetzt hier in Mainz in den Vororten genügend Hofläden. Ich muss mir da unbedingt, beziehungsweise ich habe den Wochenmarkt vor der Tür. Ich muss mir da jetzt echt mal einen Plan machen fürs Einkaufen, gerade von Obst und Gemüse, weil ich habe so eine, nichts gegen die Supermärkte, aber ich habe da so eine Ablehnung irgendwie, weil das ist alles in Plastik und wie gesagt, alles so hochpoliert. Und wie gesagt, ich habe eine eigene Folge drüber gemacht. Also natürlich ist es gut, dass es das gibt und das ist ja auch alles prima. Aber da merkt man so ein bisschen, wie wir uns halt leider, auch ich mit eingenommen, halt so ein bisschen von diesem, ja, was du gerade gesagt hast, von dieser natürlichen und eigentlich ja total gesunden, vielfältigen Ernährung halt irgendwie so ein bisschen entfernt haben halt. Das ist, aber jetzt mal die Gretchenfrage, wenn wir sagen, Thema Veggie-Day Grüne, ja? An sich eine gute Idee, wurde leider von der Bild so dermaßen torpediert und die Grünen haben sich ja schnell zurückgezogen.
Eigentlich war es unsere Idee. Die Grünen haben es von uns geklaut.
Also es war auf jeden Fall, ist es ja grundsätzlich eine gute Idee. Und ich meine, Fakt ist ja auch, langsam haben es ja auch viele mitbekommen jetzt nach vielen Jahren. Es ging nicht darum, irgendwem was zu verbieten, sondern einfach nur zu sagen, es soll einen Tag in der Woche geben, wo in Kantinen, Mensas eben ein vegetarisches Angebot gemacht wird. Jetzt aus deiner Sicht, wir haben jetzt steile Thesen aufgestellt. Also ich bin da voll bei dir mit industrielle Tierhaltung völlig abschaffen und so weiter. Jetzt gibt es natürlich genügend Leute, die sich mit Sicherheit jetzt schon aufregen und sagen, ja, jetzt von heute auf morgen alles abschaffen. Das haben wir ja auch schon geklärt. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern es soll ein Prozess sein. Aber aus deiner Sicht, also ich meine, du sprichst jetzt nicht für die Grünen, sondern du sprichst natürlich für die Tierschutzpartei eben aus eurer Sicht. Aber wie kann man das den Leuten, denn unabhängig davon, mal angenommen, es gäbe jetzt keine so große Lobby wie ein Bauernverband. Also jetzt bewegen wir uns schon so ein bisschen im Thema Wunschdenken. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Ich stelle nämlich immer abschließend jedem Gast eine Frage, was er sich so ein bisschen für die Zukunft wünschen würde. Was ist denn deine Ansicht? Wie kann man das Thema, ist ja auch für mich relevant mit Thema Podcast. Wie kann man das also in Verbindung mit Politik, Wähler, Konsumenten? Das ist ja so ein bisschen das Problem. Die Leute, die wählen, sind ja eben auch Konsumenten. Aber wie wäre denn deine Wunschvorstellung, wie man das Thema den Leuten tatsächlich näher bringt? Idealerweise. Also weil zwingen können wir sie ja nicht. Das ist, also ist ja mal klar.
Es gibt viele Aspekte, die da mit reinspielen. Also ich hatte ein paar auch schon ein bisschen angesprochen. Ein großes Thema ist natürlich, dass eben die Politik die Rahmenbedingungen entsprechend ändert. Aktuell ist es ja so, dass die agrarindustrielle Tierhaltung eben massiv bevorteilt wird. Du hattest die Namensdiskussion angesprochen. Es wird den Produzenten verboten, Produkte so zu benennen, dass es die Menschen in den Supermärkten, dass sie sofort erkennen, wie es schmeckt und aber eben gleichzeitig halt auch, dass es eine pflanzliche Alternative ist. Es war eigentlich mal sehr, sehr gut und es ist jetzt eben drastisch eingeschränkt worden. Die Produkte dürfen nicht mal mehr wirklich verglichen werden, sodass die Menschen eigentlich gar nicht mehr erkennen können auf Anhieb, wie es dann am Ende schmecken wird. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen müssen. Es soll den Menschen so einfach wie möglich gemacht werden, dass sie nachhaltig und ethisch korrekt konsumieren. Und da hat natürlich jeder seine Lieblingsprodukte, die Geschmäcker, die er besonders mag. Und wenn er dann eben, so war es zum Beispiel auch bei mir, ich war früher auch ein riesen Fleischfan. Und als ich dann halt eben zunehmend auch gemerkt habe, es gibt Alternativen und dann halt auch mich natürlich ethisch damit befasst habe und so, dann sieht man die Alternativen, probiert sie aus und findet raus, ah ja, da gibt es ja ein paar Produkte, die finde ich super lecker. Die sind im Prinzip genau so wie das, was ich sonst auch bisher besonders gern mochte. So muss es den Leuten eigentlich so einfach wie möglich gemacht werden und nicht jetzt durch Einschränkungen von der Möglichkeit, Produkte zu bezeichnen, besonders schwierig gemacht werden. Also das ist komplett kontraproduktiv und natürlich völlig durchschaubar, dass es rein lobbygesteuert ist. Also das ist so unfassbar dreist, solche Vorgehensweisen. Dann natürlich das Thema Subventionen, was wir vorher auch schon hatten. Die Tierprodukte sind massiv subventioniert, die agrarindustrielle Tierhaltung ist massiv subventioniert. Auf der anderen Seite wird die bio-vegane Landwirtschaft und insbesondere die pflanzliche Landwirtschaft eben nicht subventioniert oder nur sehr, sehr spärlich. Da muss es einfach komplett umgeschiftet werden. Dann ist natürlich auch Aufklärung wichtig, im Gegensatz zu dem, was die Regierung aktuell nach wie vor macht, sondern dass es komplett immer unter den Teppich gekehrt wird. Also zum Beispiel beim Thema Klima, da wird ja von Regierungsseite nie erwähnt, dass es eben auch die Landwirtschaft und insbesondere die agrarindustrielle Tierhaltung und der Konsum von Tierprodukten eben ein massiver Klimakiller ist. Von daher ist Aufklärung wichtig. Das machen andere Stellen natürlich. Aber von Regierungsseite passiert es einfach nahezu gar nicht, weil es natürlich auch zu ihrem restlichen Verhalten und Regieren nicht dazu passt. Was zum Beispiel jetzt das konkrete Angebot in Kantinen angeht, was du ja auch angesprochen hast, Thema Veggie Day. Also was wir zum Beispiel und unsere kommunalen MandatsträgerInnen versuchen jeweils vor Ort durchzusetzen, ist es, dass es in städtischen und kommunalen Kantinen eben zumindest immer ein veganes Angebot gibt. Das ist nämlich nach wie vor in vielen Fällen noch nicht so. Also, dass man eben nicht rangeht im Sinne dieser Idee Veggie Day, die ist und insbesondere so, wie es manche verstanden haben, dass eben Leuten was weggenommen wird, dass sie die Option, Tierprodukte an einem Tag zu bekommen, nicht mehr haben, sondern dass sie eben ein pflanzliches Angebot bekommen. Das muss natürlich auch gut sein, wenn das natürlich völlig leidenschaftslos und unlecker zubereitet ist, weil der Koch keinen Bock drauf hat oder so, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Das zählt natürlich auch dazu, aber grundsätzlich muss es mal ein Angebot geben und wenn die Subventionen entsprechend umgeschiftet werden, beziehungsweise wenn die für die Tierprodukte und die Tierhaltung abgeschafft würden, dann wäre das pflanzliche Angebot ja auch günstiger. Und das ist dann eben auch wieder ein Faktor, dass es aktuell ja in vielen Fällen noch genau andersrum ist, dass pflanzliche Produkte teurer sind. Insbesondere zum Beispiel pflanzliche Milch, das ist besonders krass, weil da halt eben auch bei Kuhmilch der reduzierte Mehrwertsteuersatz drauf erhoben wird, während bei pflanzlicher Milch eben nicht, weil Kuhmilch als Grundnahrungsmittel gilt, was auch völlig absurd ist, weil es ja völlig ungesund ist. Also da gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen muss und die dann insgesamt eben dazu beitragen können und müssen und wahrscheinlich irgendwann zwangsweise werden, dass eben die Gesellschaft sich nach und nach umstellt und eben wegkommt, wenn die Menschheit einfach an sich überleben will und einen lebenswerten Planeten weiterhin haben will und auch ethische Aspekte eben zunehmend berücksichtigen will.
Ich sage es immer wieder, das ist diese Frage, es gibt immer wieder die schönsten Schlussworte. Ja, Matthias, ich danke dir ganz herzlich mal wieder für deine Zeit, abgesehen davon, dass ich mich mit dir immer gerne austausche, weil das einfach auch immer wieder, ne, ich habe heute auch wieder viel dazugelernt, speziell am Anfang. Wer sich noch informieren will, also tierschutzpartei.de auf jeden Fall, ist wichtig. Ich habe gerade gelesen, wegen Corona ist es auch tatsächlich so, weil das hätte ich dich jetzt auch gefragt, aber die Antwort habe ich jetzt in der Presse gefunden, das Thema Unterschriften sammeln. Aber das habe ich jetzt gelesen, das ist nur noch ein Viertel, glaube ich, ist.
Genau, es wurde auf ein Viertel reduziert. Also normalerweise muss in den großen Bundesländern müssen jeweils 2000 Unterschriften gesammelt werden. In kleinen und insbesondere den Stadtstaaten ist es ein bisschen weniger. Und das heißt, in den großen Bundesländern müssen wir jetzt jeweils 500 sammeln. Bei den Direktkandidierenden sind es normalerweise 200, das sind jetzt entsprechend 50. Das heißt, in vielen Fällen ist es tatsächlich eine sehr, sehr große Erleichterung und haben wir es auch zum Teil schon geschafft oder fast geschafft. Aber es gibt auch ein paar kleinere Bundesländer, wo wir auch noch relativ wenig Aktive haben, wo wir zum Teil gerade erst die Landeslisten aufgestellt haben oder sogar erst jetzt kommende Woche noch aufstellen. Zum Beispiel Thüringen, Saarland, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein. Die müssen ja dann auch noch für die Landesliste relativ viele Unterschriften in relativ kurzer Zeit sammeln. Also da wäre es tatsächlich auch super, wenn sich der eine Hörer oder die andere Hörerin noch ein bisschen eben uns auch unterstützen würde. Auf unserer Website, wie gesagt, tierschutzpartei.de, findet man die Seite zur Bundestagswahl und dort dann die Formulare für jedes Bundesland und zum Teil eben auch für Kreiskandidaturen. Gerne runterladen, ausfüllen, unterschreiben und per Post dann die jeweils angegebene Adresse schicken, wäre eine große Hilfe.
Genau. Jetzt haben wir nämlich den letzten Punkt, den Organisationspunkt, nämlich auch gleich noch mit abgehakt. Wenn sich jemand wundert, eben dieses, dass man immer angesprochen wird, Unterschriften sammeln, einfach für die, die es nicht wissen. Das heißt, die Parteien, die nicht durchgängig die letzten, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, die letzten 5 Jahre im Land oder Bundestag hatten, müssen bei jeder Wahl eben neu diese Unterschriften je nach Bundesland und Bundeslandgröße eben sammeln. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gesagt. Langsam lerne ich.
Ja, genau. Also es ist zum Teil noch ein bisschen konkreter mit, ich glaube, es sind 5 Mandate oder 5 Landtage, also 5 Mandate im Bundestag.
Ach genau, 5, ja.
Oder 5 in 5 Landtagen. Muss man bei der Bundestagswahl entsprechend nicht sammeln, aber das ist auch unterschiedlich. Je nach Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und so sind die Regeln immer ein bisschen unterschiedlich. Letztendlich ist es ja so, dass wir halt eben bei allen Wahlen, wo es aktuell noch eine Prozenthürde gibt, müssen wir de facto aktuell noch Unterschriften sammeln, beziehungsweise Europa müssen wir trotzdem auch sammeln. Aber bei Kommunalwahlen haben wir ja jetzt schon zunehmend auch Mandate bekommen, da wird es dann auch zunehmend besser.
Genau, und wer Mitglied werden will, engagieren will und so weiter, also komplett zentrale Anlaufstelle, Tierschutzpartei, das kann ich aus eigenem Ding sagen, dann am besten auch direkt das eigene Bundesland raussuchen. Ist, glaube ich, ganz hilfreich, dann einfach loslegen. Ja, also ansonsten, gut, ich drücke euch die Daumen, ich weiß gar nicht, was sagt man denn so? Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es dieses Jahr, dass ihr einfach noch weiter vorankommt.
Also ich bin sehr, 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 sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr wirklich einen absoluten neuen Rekord einfahren werden. Wir haben es jetzt tatsächlich zum ersten Mal geschafft, in allen 16 Bundesländern eben Leute zu aktivieren, die auch jetzt direkt so jeweils, also in dem Fall zur Bundestagswahl 2021 auch eben Unterschriften sammeln werden, eine Landesliste aufstellen, kandidieren. Es gab in der Vergangenheit immer diverse Probleme, dass Landesverbände, gerade die, wo wir eben weniger aktive Mitglieder hatten, dass es da eben nicht geschafft wurde, entweder überhaupt keine Landesliste aufgestellt wurde oder dann am Ende die Unterschriften nicht gesammelt werden konnten. Dieses Mal bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es in allen 16 schaffen werden. Das letzte Mal waren es 9, was schon ein neuer Rekord war. Und von daher hoffe ich auch, dass entsprechend unser Wahlergebnis deutlich besser ausfallen wird. Ich glaube auch, dass es auch dadurch bedingt sein wird, dass die Gesellschaft tatsächlich jetzt auch durch Corona noch mal ein bisschen Schwung bekommen hat in die richtige Richtung. Das haben doch, glaube ich, auch, obwohl es eben die Regierung totschweigt, aber die Presse hat es ja zum Teil aufgegriffen, viele auch eben mitbekommen, dass eben Corona letztendlich auch aufgrund von Tierausbeutung entstanden ist und dass wir, wenn wir weitere Zoonosen verhindern wollen, eben da dringend viel ändern müssen. So haben zum Beispiel jetzt auch gerade, du bist ja aus Rheinland-Pfalz, da war auch unser Landtagswahlergebnis jetzt auch wieder ein neuer Rekord und waren wir auch die stärkste Partei, die nicht in den Landtag reingekommen ist. Und von daher hoffe ich, dass es insgesamt eben dieses Mal auch nochmal sehr, sehr viel besser wird und wir dadurch natürlich auch Druck auf die großen Parteien ausüben, selbst wenn wir nicht in den Bundestag einziehen. Je mehr Stimmen wir bekommen und wenn es eben deutlich mehr wird, dann übt es natürlich auch Druck auf die großen Parteien aus und signalisiert auch den Menschen insgesamt, dass es sich lohnt, für kleine Parteien zu stimmen, dass es vorangeht, dass es vielleicht dann eben beim nächsten Mal klappt. Und dass es uns überhaupt gibt, viele kennen uns ja noch gar nicht, wie du vorher auch schon erwähnt hast.
Ja, dann würde ich sagen, ihr Leute, werdet aktiv. Matthias, dir vielen Dank. Und ja, das war mit Sicherheit noch die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben.
Sehr gerne und auch dir natürlich vielen Dank.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de